Herzlich willkommen zurück bei uns in der Stube. Heute mit dem Lebenslauf eines sehr erfolgreichen Mannes, der von einem Karrierehöhepunkt zum nächsten gesprungen bzw. geflogen ist. Wie wird man Skisprung-Olympiasieger? Wie holt man sich so viele Weltcupsiege und zweimal sogar die Vierschanzentournee? Und die alles entscheidende Frage, was hat ein Schweinekopf mit dem ersten Tourneesieg zu tun? Das ist der Lebenslauf von Ernst Vettori. Viel Spaß! Dann sage ich mal herzlich willkommen in der Stube, Ernst. Freut mich voll, dass wir es geschafft haben nach dieser verrückten Zeit. Mhm. Wir haben uns ja letztes Jahr schon einmal unterhalten, aber irgendwie ist halt einfach Corona, gell?
Haben wir verschieben müssen, ja.
Genau, aber besser spät als nie.
Genau.
Und ich habe schon so lachen müssen, weil wie du einer kam, ich sag gleich, was ist denn das? Hast du schon lange nicht mehr gesehen, das Bild, gell?
Das glaube ich, habe ich nicht daheim, aber es ist natürlich ein tolles Bild, weil es schöne Erinnerungen sind.
Dr. Google, der verwahrt alles.
Der verwahrt alles.
Da bist du drauf, Ernst, mit, wir haben vorhin nachgeschaut, der Herr heißt Trond Joran Pedersen, norwegischer Springer.
Richtig, ja.
1991, wo du den, die Holmenkollen-Medaille verliehen bekommen hast. Ist ja eigentlich eine riesengroße Ehre, oder? Ist eigentlich die größte Auszeichnung für den nordischen Sport.
Richtig, ja. Also es gibt da irgendwelche Richtlinien, was man erreichen muss, dass man diese Medaille danach kriegt. Und da ist man natürlich in bester Gesellschaft. Also es betrifft natürlich auch die Langläufer und Kombinierer. Und bin auch sehr stolz, dass sie mir damals diesen Orden verliehen haben, der bei mir ein rechter Prominenzplatz im Schrank gefunden hat.
Im Wohnzimmer?
Ja.
Da schaust du quasi tagtäglich
drauf. Nein, das tue ich nicht
tagtäglich. Das ist quasi,
ja. Aber jetzt, wenn ich heimkomme, schaue ich mir es wieder mal an.
Sehr cool. Das ist unser Stubenselfie übrigens. Das haben wir für jeden Gast, für jede Gästin. Und da dürfen wir dann nachher noch einen Sanctus abzwacken, gell?
Gerne.
Sehr cool.
Gerne.
Wir starten unseren Lebenslauf-Podcast immer mit den Eckpunkten eines Lebenslaufs. Ich schmeiße dir jetzt ein paar Themen hin und du gibst mir einfach kurze Antwort drauf, dass wir mal so ungefähr die Richtung finden, wo wir halt hinspringen.
Genau.
Dein vollständiger Name?
Ernst Josef Vettori.
Geboren am und wo?
25.06.1964 in Hall in Tirol.
Sehr cool. Wir sind ja eigentlich quasi Nachbarn. Wir wohnen jetzt genau. In Absam, gell?
Ja, immer schon.
Ein Absamer?
Genau, die Mama Absamer und der Papa Innsbrucker.
Und lustigerweise sind wir draufgekommen, Sieglanger, gell?
Sieglanger, ja, genau.
Aber den Teil hast du noch nie gesehen.
Na, so weit sind wir nie außer.
Wir klären schon was mit uns.
Ja, genau.
deine Schulbildung, deine klassische, die einzelnen Meilensteine?
Also, ich bin ganz normal Kindergarten, Volksschule, Hauptschule, Absam, dann Skigymnasium Stams, Internatsschule für Skisportler Stams, die Handelsschule. Und dann habe ich noch studiert. Das hat mit der Schule nichts zu tun, aber es war die Fachhochschule. Mhm. Drum, das war dann meine letzte schulische Ausbildung.
Was hast du da studiert?
Das war im NCI, in der Vertiefung Marketing.
Oh, auf das kann man später auch noch zu sprechen.
Genau.
Deine Hobbys, die du in einen Lebenslauf reinschreiben würdest?
Früher bin ich gern Ski gefahren, früher habe ich auch gern Tennis gespielt. Mittlerweile tue ich lieber Langlaufen, also das ist etwas, was ich im Winter regelmäßig mache und ein bisschen fischen gehe. Ja. Ansonsten wandern, aber nicht hochalpin, sondern eher da bei der Waldgrenze.
Mhm.
Ja.
Und Musik?
Hochelei.
Hörschlei?
Also ich spiele kein Instrument und kann auch nicht gut singen.
Und wenn du Musik hörst, was hörst du?
Ah, bunt gemischt, von Radio Tirol bis Heavy Metal, was immer mal und liegt.
Und bist du so jemand, der in der Dusche steht und mitsingt oder irgendwie Grölen anfängt?
Nein, das tue ich nicht.
Gar nicht.
Nein, also singen ist wirklich nicht meins. Aber ich höre natürlich sehr gerne Musik.
Okay, das ist schön. Mhm. Zusätzliche Ausbildungen, eben vielleicht auf Kurs zum Fischen oder Malen oder?
Ja, die Fischereiunterweisung ist natürlich auch eine Art Ausbildung. Ich bin auch technischer Delegierter bei der FIS, habe da also so einen Kurs machen, aber habe es nie so wirklich ausgibt. Ich war nur dreimal im Einsatz, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt nicht wirklich was. Ich habe dann auch nur den Instruktor gemacht für Nordic Walking. Ich bin staatlich geprüfter Langlauf- und Sprunglauftrainer. Mhm. Ja, ich habe dann noch so ein Marketing-Fernlehrstudium gemacht, einen Kurs für Unternehmensführung auf der Uni. Immer ein bisschen was zu sagen gehabt, ja.
Immer weiterbilden, weil stehen bleiben ist schon ein Schmarrn,
gell? Weiter, ich habe es eigentlich immer gemacht, weil es mich interessiert hat.
Ja, perfekt. Das ist die richtige Motivation, würde ich sagen. Kannst du dich an deinen allerersten Job noch erinnern, wo du Geld verdient hast?
Ja, das war sehr witzig, weil da bin ich in Dauer beim Gemüsepflanzen gewesen. Da habe ich gerade ein Moped gekauft und habe Geld für den Benzin gebraucht. Und darum habe ich müssen was tun in die Ferien. Und das war mein erster Job.
Krautköpfe einsetzen.
Das war ein romanischer Salat und wir haben ihn falschen genommen. Das weiß ich auch noch. Also es hat nicht sehr lange gedauert.
Das Moped ist doch rausgegangen.
Das ist einmal danken, ist ja rausgegangen.
Super. Das ist gut. Ja. Der schlimmste Job, den du je gemacht hast, gibt es da einen?
Nein, da fällt mir jetzt nichts ein. Also ich habe mir schon vorgenommen, dass ich immer das tue, was ich auch gern tue. Natürlich gibt es Zeitpunkte und Gelegenheiten, wo man es einmal nicht mehr so gern tut, aber ich habe jetzt nicht wirklich da ganz schlechte Erinnerungen.
Und wie würdest du deinen aktuellen Beruf beschreiben?
Also ich bin beim Skiverband und mache dort Marketingaktivitäten, speziell für den nordischen Bereich.
Vortragender bist du auch, gell, wie mitkriegt?
Nicht, also derweil nicht aktiv, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Mhm. Bin da auch selbstständig gewesen, einmal kurz. Aber eigentlich mache ich das lieber.
Also wirklich so mit Marketing zu beschäftigen. Deshalb hast du es ja auch studiert.
So ist es. Die Kombination Sport und Wirtschaft, das war das, was ich mir gedacht habe, müsste mir eigentlich liegen.
Das passt zusammen und ist vor allem auch nachhaltig, oder? Wenn irgendwann die aktive Sportlerkarriere vorbei ist.
Ja, man hat mit Menschen zu tun. Es ist mit spannenden Unternehmen. Nein, das ist schon gut.
Kannst du dich erinnern an den Tag, wo du das allererste Mal auf Skiern zum Springen, so auf Sprungski gestanden bist?
Ja, allerdings waren das damals noch keine Sprungski, weil die hat es für die Kinder noch nicht gegeben. Und da hat mir der Papa, der war also Vizeleutnant beim Bundesheer, der hat mir so einen Kurzski, heute sagt man Tourenski, mitgebracht. Der war ein bisschen breiter und das war also eigentlich mein erster Art Sprungski, der ein bisschen länger war. Und hat schon so eine Bindung oben gehabt, die man auch beim Skispringen braucht.
Und wie alt warst du
da? Da war ich meine 7. Ja, heute macht man das schon ein bisschen früher, aber ich bin also zuerst alpin gefahren, dann Langlaufen und dann Skispringen.
Also wäre das vielleicht sogar in die Langlaufrichtung gegangen, weil jetzt bist du ja eigentlich auch wieder beim Langlaufen? Oder war es klar, dass das Skispringen wird?
Na, tatsächlich war ich, bis ich nach Stams gegangen bin, war ich Kombinierer. Mhm. Also ich war nordischer Kombinierer mit mehr Begabung fürs Skispringen. Und deshalb bin ich dann auch spezialisiert worden fürs Skispringen.
Und das erste Springen, wo wirklich Wettbewerb stattgefunden hat, das warst du das auch noch? Kannst du dich noch erinnern?
Ich kann mich an eine Tiroler Meisterschaft erinnern in Rinn. Da hat es in Rinn eine Schanzen gegeben.
Okay.
Und dort habe ich so einen großen Zinnkrug gewonnen, weil ich dort die Kombination eben gewonnen habe. Das war damals immer so, dass die Königsdisziplin ist die nordische Kombination und da hat es den größten Pokal gegeben. An das kann ich mich erinnern.
Ein Zinnkrug. Gibt es den auch noch in deinem Wohnzimmer?
Der ist bei der Mama, ja.
Und da muss man regelmäßig ausertrinken, oder?
Nein, das ist wie ähnlich wie mit der Medaille. Man sieht das nicht jeden Tag. Nein.
Ja, ist gut so. Ernst, du hast ja wirklich, wenn man so auf deinen Verlauf, auf deine Karriere schaut, das sind wirklich viele Meilensteine, die sehr bewundernswert sind und die vermutlich auch stolz stimmen. Mit 18 schon Juniorenweltmeister, habe ich mal aufgeschrieben, 82 war das.
Genau, ja.
Dann natürlich für einen Skispringer 4-Schanzentournee. Zweimal, 85 und 86. Die Holmenkollen-Medaille haben wir gerade vorher besprochen. Hast du auch abgeholt? Olympiasieger, 92. Dann haben wir da noch stehen, dass du insgesamt 142 Top-10-Platzierungen zwischen den 80er und 90er Jahren erreicht hast. Unter anderem auch zusammen mit deinem Zwilling, sagt man ja so nett, der Andi der Felder.
Ja, mein Weggefährte.
Deshalb Zwilling, oder? Weil sie einfach so eng
waren. Nein, Zwilling ausgeschaut hat, dann haben wir nicht gleich, weil er ist wesentlich größer, ja, und ein bisschen älter wie ich. Aber wir sind beide aus Absam und haben also wirklich das ziemlich gemeinsam bestritten. Wir waren immer Zimmerkollegen. Und war eine schöne Zeit, ja.
Hab's ordentlich Lazi gemacht?
Haben wir auch. Aber es ist wirklich für mich also sehr wichtig gewesen, den Felder Andi dabei zu haben, weil ich profitiert habe von seinem Willen. Und er ist ja im Grunde genommen sind wir grundverschieden. Also er ist ganz anders wie. Aber es hat Situationen gegeben, da hat er mir geholfen und dann hat es wieder Situationen gegeben, da wir ihm helfen können. Also das hat sich so ergänzt.
Und ihr habt auch heute noch Kontakt?
Natürlich, ja.
Voll schön. Gratulieren wir dem Andi, weil Gott verraten hast, er hat nochmal Nachwuchs bekommen.
Ja, er hat nochmal Nachwuchs bekommen. Die wird jetzt gleich mal 2 Jahre alt.
Mein Gott, alles Gute an der Stelle.
Ja.
Und generell das Thema Mannschaftsspringen. Zusammen mit Heinz Kutin, eben Andreas Felder und der Stefan Horngacher 1991 selbst da Weltmeister geworden. Das Thema Mannschaft, Team, das ist dir ja einfach generell wichtig. Ich meine, Skispringen ist auch unter anderem ein Mannschaftssport. Du hast ja unsere Superadler, sagt man ja, eigentlich rein marketingtechnisch zu dem gemacht, was sie sind, woran man denkt. Du hast dafür gesorgt, dass sie ein Image haben und da ist dann der Marketingmensch ins Spiel gekommen. Wie bist du an das Ganze rangegangen? Wie erstellt man eine Marketingstrategie, um quasi Superadler in die Welt zu bringen?
Ja, also der Alex Pointner war der Trainer, der Toni Inauer war der Sportdirektor und ich habe dieses tolle Team, also waren also wirklich so tolle Sportler zugleich am Werk. Habe ich marketingtechnisch gar nicht weiß Gott wie, weil dieses Produkt ja allein durch die Leistungen entstanden ist. Die sind so gut gewesen, dass es einfach und das Thema Superadler, das ist dann von einem Kunden gekommen und am Anfang hat man das auch gar nicht so gern gesehen, weil das natürlich auch ein bisschen überheblich und wenn dann im nächsten Jahr das nicht so schaffst, dann kann es auch ins Auge gehen. Aber die haben das jahrelang also wirklich so derart dominiert, dass das dann auch schon passt hat. Aber in Wahrheit hat es diese Superadler schon, also von der Leistung her, nicht marketingtechnisch, hat es auch schon zum Beispiel Albert Will, 92, wo ich Olympiasieger geworden bin, da waren auch alle 4, glaube ich, unter die 8. Also da, cool. Es hat schon öfters auch zu Toni Inauers Zeiten, Karl Schnabel, wenn man die Ergebnisse anschaut von was weiß ich, 76, da ist halt auch Karl Streicher, der nicht unter die 10 war. Nicht. Also die mannschaftliche Stärke haben wir schon öfters gehabt. Und ja, ich hoffe, dass wir sind jetzt auch gut. Also wir haben qualitativ sehr hochwertige Mannschaft, aber dass ganz so viele Siegspringer auf einmal sein, ist seltener. Wobei man sagen muss, dass heuer schon 3 verschiedene Österreicher einen Weltcup-Sieg gemacht haben. Das schaut wieder so aus, als wenn es in die Richtung gehen könnte.
Das ist gut.
Ja.
Das ist gut. Wenn du jetzt zurückschaust, jetzt haben wir da gerade die Highlights einmal rausgepickt, es ist ja natürlich viel mehr passiert. Was ist dein persönliches Highlight gewesen?
Außerhalb des Sports, oder wie?
Sagen wir, bleiben wir mal beim Sport noch.
Ja, das erste Highlight war sicherlich der Junior-Weltmeister. Das war etwas, was damals eine Riesenbedeutung gehabt hat, natürlich auch jetzt schon, jetzt noch. Aber das war so das erste große Subziel, wo man merkt, ja, da kann was weitergehen. Ich bin ja damals, 82, das erste Mal bei der Weltmeisterschaft, bei der allgemeinen Weltmeisterschaft dabei gewesen. Da ist auch der Inauer nochmal gesprungen. Und da merkt man, dass es, wenn alles gut geht, dass man das schaffen könnte, richtig Weltspitze zu werden. Und dann war natürlich der erste Turniersieg war das erste große Highlight. Und Gott sei Dank hat es mehrere gegeben. Aber man erinnern kann ich mich also sehr gut, dass wir die Tournee das erste Mal gewonnen haben. Weil das halt auch bei uns im Raum Innsbruck so wichtig ist.
Ja.
Also bei Gieselspringen und für österreichische und deutsche Springer ist die Tournee natürlich eines vom Allerwichtigsten.
Ja, das gehört einfach zum Skispringer dazu.
Ja, das ist
einfach eine Ehre,
genau.
Wenn man das gewinnt. Vor allem dabei zu sein, ist ja schon einmal ein Wahnsinn am Anfang. Und dann das wirklich einzutüten, das ist natürlich auch richtig cool.
In der Liste dieser großen Namen dabei zu sein, ist schon was Besonderes. Ja.
4 Stationen seien es in Summe. Wir haben Oberstdorf, Garmisch, oder?
Innsbruck und Bischofshofen. Ja.
Jetzt ist es ja leider 2021 in Innsbruck nicht zustande gekommen. Der Wind war, so viel ich weiß, das Problem.
Es war, es war am 4. Jänner, 22 ist das schon gewesen.
Ja klar, stimmt.
Aber knapp.
Die Saison 21, ja.
Genau. Es gibt selten, aber leider doch die Situation, dass wir diesen Föhn kriegen. Und dann hilft auch kein Windnetz mehr. Also wir haben das leider schon einmal gehabt. Und dann ist es einfach viel zu gefährlich und auch von der Fairness her nicht mehr zu verantworten. Und deshalb muss man dann immer wieder nach Bischofshofen ausweichen, wo die Lage sehr stabil ist und wo man also wirklich meistens springen kann. Und das ist dann eben ein Drei-Schanzentournee mit 4 Springen.
Aber ja, eben. Sie sind ja mit den Startnummern von Innsbruck gesprungen da.
Genau, gell? Weil das ist natürlich auch verkauft. Also das Beginnspringen ist an verschiedene Kunden verkauft und das nimmt man dann halt in Bischofshofen her.
Das ist natürlich auch schade gewesen, gell? Aber wie, du bist ja, man kann dich ja jetzt als Botschafter der Vier-Schanzentournee bei uns in Innsbruck eben verstehen. Wie schaust du da jetzt in die Zukunft? Was muss man da jetzt alles planen, damit so ein Springen am Bergisel stattfinden kann? Das läuft natürlich jetzt schon an, vermute ich mal, oder?
Na, da gibt es einfach schon eine gewisse Routine. Unser OK-Chef, der leider jetzt zurückgetreten ist, der Alfons Schranz, hat da im Vorjahr natürlich seine ersten Sitzungen. Da gibt es also die Tournee gesamt, da gibt es ja immer einen Präsidenten. Und da werden also sozusagen einmal wieder die ersten Schritte festgelegt. Das betrifft also die gesamte Tournee. Und dann geht es natürlich also in Innsbruck, wo man dann die verschiedenen Bereiche wie die Bläser im Anlauf, wo die Drittmannschaft, das OK, also mit dem Rennbüro, wo man das einfach wieder aktiviert und dann immer, je näher das Springen kommt, also desto intensiver wird es und dann wird es also routinemäßig durchgeführt.
Hoffen wir, dass das klappt.
Sicher sogar.
Das ist halt ein Windschneisen, gell?
Da oben. Ja, der Wind ist insofern jetzt nicht mehr das große Problem, wenn es nicht der Föhn ist.
Ja. Mhm. Ja, der gescheit durchfährt. Ein Schweinekopf hat anscheinend dir zum Sieg verholfen. Wie kann man das genau
direkt verstehen? Bedingt kann man das schon so sagen. Das war mein erster Weltcup-Sieg sogar. Also das war Vier-Schanzentournee in Oberstdorf. Und ich glaube, es war 85, ja?
Ja, habe ich verstanden, ja.
85. Ja, 85. Und dort war die Situation so, dass ich nach dem ersten Durchgang geführt habe. Und es war ganz ein schlechtes Wetter. Es hat also ganz stark geschneit. Also eigentlich das, was für Skispringen dann am schlimmsten ist. Wir haben ja damals noch nicht diese Kompaktspuren gehabt, sondern nur normale Schneespuren. Mhm. Und das kann dann also oft sehr, sehr gefährlich stoppen. Und das war so ein Springen, wo also auch einige Stürze waren. Und da hat es so einen Lift aufgegeben beim Dom. Und der Lift ist betrieben worden von einem bayerischen Original, der halt die Springer immer nach oben und unten. Alleinfahrer war das keiner, der Lift. Mhm. Und dann war wieder so eine Unterbrechung und ich bin schon natürlich immer nervöser geworden. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich noch einmal in so ganz einen kleinen Raum oben und versuche da noch einmal meine Schuhe aufzumachen und mir ein bisschen aufzuwärmen. Und sitze so da, war so ein kleines Eferle. Und dann kommt der Liftbetreiber, einer mit einem Nylonsack und hat angefangen zu jausen. Und also zuerst hat er ein Bier gemacht und dann haben wir gedacht, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Wettkampfvorbereitung. Und dann hat er aber sein Ding aufgemacht, seine Alufolie und hat wirklich einen Schweinskopf ausgedrückt. Und das war für mich, ich habe das nicht gekannt, dass man einen Kopf essen kann.
Und das, wo dann allein isst.
Nein, und der hat den dann also seelenruhig mit einem Appetit verdruckt. Und ich bin fluchtartig wieder aus diesem Raum aus. Und das hat mich auf der anderen Seite so abgelenkt, dass, das ist schwer zu sagen, aber es hat sicher nicht geschadet.
Da schreckt man doch einmal, oder? Wenn so Schweinekopf da liegt.
Ja, und dass ich dann das gewonnen habe.
Ja, das ist perfekt, weil dann waren die Gedanken plötzlich nicht mehr auf der Schanze, sondern bei dem Schweinekopf.
Richtig.
Und dann hast du dich quasi so abgelenkt. Ja. Das ist eine gute Strategie.
Gut, ja.
Vettori-Schweinekopf-Methode. Ja. Du musst was draus machen.
Ja, und dann hat man mal gesagt, dass das in Bayern ganz normal ist, dass die Die liegen, glaube ich, auch beim Metzger so drinnen in der Auslage.
Dann nimmt man sich einfach für die Brotzeit einen Schweinekopf mit.
Genau.
Wo wir halt einen Speck oder eine Kaminwurzen backen, ja. Die Bayern an Schweinekopf ein.
Ich muss aber gestehen, ich war jetzt noch nie bei einer Metzgerei und habe das überprüft.
Das ist ja gleich vergangen, oder?
Nein, das ist also in den Kopf, eine, das war für mich ein bisschen.
Aber dein Kopf hat es frei gemacht.
Perfekt. Mein Kopf hat es frei gemacht, ja.
Super. Eine lässige Geschichte. Voll ja. Gut. Generell dieses Thema Anspannung, Nervenkarussell, Angst beim Springen. Wie bist du persönlich, beseits dem Schweinekopf, mit dem umgegangen? Ihr habt ja ganz viel mentales Training vermutlich auch.
Ja.
Hast du da deine Methode, um deinen Kopf kühl zu halten? Weil ich meine, man stürzt sich da ja jedes Mal über die Schanzen runter und ein gewisser Faktor an Risiko ist immer dabei.
Es gibt dann irgendwann einmal, ich habe also schon Probleme gehabt, zwar gleich gute Sprünge zu machen. Also bei mir war der erste immer besser und den zweiten habe ich dann nicht mehr so in der Qualität der Macht, so früher, wie ich mir das gern gewünscht hätte. Und dann habe ich mir so eine Art Ritual zurechtgelegt, dass ich das also so im Groben immer gleich war, dann vor einem Wettkampf. Und das hat beim Aufwärmen begonnen. Aber es war jetzt nichts Spezielles dabei. Also nicht so verrückt, dass wenn ich einmal nicht so tun hätte, irgendwann, jetzt habe ich das nicht getan, sondern eher körperliche Dinge wie Atemübungen und eben. Und das hat mir dann also geholfen, also dass ich dann länger sehr konstant gesprungen bin.
Das heißt, du hast Anspannung eigentlich weggeatmet in einer gewissen Weise?
Ja, die Anspannung. Also man merkt es das natürlich, dass je näher man zum Sprung kommt, also wenn die Nummern, zwei Nummern vor dir, dann fängt das alles ein bisschen Arbeiten an und man beobachtet natürlich auch die ganzen Verhältnisse, Wind, wie schauen die anderen drinnen und da gibt es dann schon noch so ein bisschen einen Tunnel. Mhm. Kontrolliert natürlich auch immer noch mal das Material, was beim Skispringen sehr, sehr wichtig ist. Und das gibt den Springer dann auch eine gewisse Sicherheit. Und wenn man dann auch einmal Angst hat, das, was es natürlich auch gibt, dann kann man sich mit solchen Instrumenten ein bisschen drüber retten.
Zitterbalken heißt nicht umsonst Zitterbalken, gell?
So ist es, ja.
Aber da ist, glaube ich, dann wirklich wichtig, wenn du dann dort sitzt, dass das alles ausblendest, oder? Kriegst du das mit? Weil da stehen ja unzählige Leute entlang der Schanze. Siehst du
das? Bis zu einem gewissen Grad kannst du das dann irgendwie ausblenden.
Ja.
Aber wenn du dann wirklich Angst hast, und das ist mir, da bin ich ehrlich genug, das ist mir auch öfters passiert beim Skifliegen, dann habe ich einfach aufgehört. Also bin ich vom Wettkampf ausgestiegen.
Tatsächlich, ja, das ist dann größer.
Das habe ich nicht anders können, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt schon Stress. Und ja. Dann macht man nicht mehr das, was gut ist.
Ja, und Angst ist einfach eine Barriere, oder? Da können dann Unfälle passieren.
Ja, das ist, das ist ja nicht immer was Schlechtes, dass man Angst hat.
Ja, eben. Das ist ein Schutz eigentlich.
Also das ist auch Respekt und man muss es schon für sich auch dann einschätzen können, geht das jetzt noch oder nicht.
Ja.
Und wenn man generell nicht so gut drauf ist, dann ist man auch mehr ängstlich. Mhm. Und das ist mir schon 3-4 Mal passiert dann.
Und dann passieren eben Stürze und wenn beim Skispringen, Skifliegen ein Sturz passiert, ist halt schon oft, dass wirklich auch mehr passiert. Planitza, glaube ich, bist du einmal gestürzt? Da habe ich irgendwo ein Video gefunden.
Ja, das war allerdings, das war nicht Skifliegen, sondern das war die Großschanze daneben. Mhm. Und dort ist halt, man kommt ohne Sturz nicht durch dieses Geschäft. Ja. Also es passiert ab und zu, also verklaren bis zum Karriereende, dass man einen Sturz baut.
Warst du da verletzt? Weil das, also dort
habe ich, das war Gott sei Dank das Weltcup-Finale. Mhm. Da habe ich so einen kleinen Bruch gehabt. Also nicht so, aber ich habe ausgeschaut, wie. Also prinzipiell eine Gehirnerschütterung und dort einen kleinen Bruch.
Aber da bist du direkt im Kopf eingestochen, gell?
Ja, da bin ich
so seitlich. Die Beine auseinandergerissen.
Und das war dann auch am Ende meiner Karriere und dann habe ich schon gemerkt, also jetzt sind schon langsam.
Finito. So langsam. Papa sagen.
Ja.
Das war okay, und dann, wie ist es dann? Dann liegst du da am Boden, spürst du mal in deinen Körper rein vermutlich, ist noch alles da oder bist du da bei Bewusstsein gewesen?
War ich schon, ja. Also ich habe nie einen Sturz gebaut, wo ich nicht bei Bewusstsein war. Ich habe auch wirklich immer vielleicht nur aufpasst, aber auch das Glück gehabt, dass ich nie so drüber. Also im Skispringen sagt man, das ist Einspitzeln, wo der Ski dann so runtergeht und das ganz Schlimme passiert. Das habe ich nie gehabt. Auch nicht als Kleiner oder schon irgendwas. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ich da spurvorsichtiger war. Und wenn man dann nicht direkt also auf den Kopf fliegt oder was, dann muss es schon ganz ein wilder Sturz sein, dass man bewusstlos ist. Aber ich habe mich natürlich auch verletzt. Die Dinge sind kein ein bisschen zum Geschäft.
Wie ist es generell, wenn man wirklich, ist ja dann schon Richtung Karriereende gegangen, aber sonst, wie man klassisch sagt, niederfallen, aufstehen, weitermachen. Du bist ja auch, in deinen Vorträgen hast du ja auch viel über Motivation und Stress im Spitzensport gesprochen. Welche Motivationsfaktoren hat man in so einem Moment? Weil es tut da alles weh, man ist vielleicht, hat einen Gips oder der Schiene. Wie kommt man zurück? Dieses Zurückkommen?
Das glaube ich, muss schon wirklich ein bisschen drinnen sein. Und das Ziel, das man ja nicht ständig neu formuliert, das hilft dann einfach, diesen Antrieb zu kriegen, dass du wieder weitermachst. Und wenn man nach einem Sturz ans Aufhören denkt, dann ist es der Zeitpunkt, wo man wirklich langsam aufhören sollte. Also wenn du nur das Ziel hast, wieder gesund zu werden, dass du wieder Skispringen kannst, oder auch Skifahren, was immer das ist, dann hast du nur so viel Feuer drinnen, dass das reicht. Aber wenn du ans Aufhören denkst, nach einem Sturz, dann glaube ich,
Zeit.
Dann muss man sich schon gut sortieren danach. Ja.
Und für die war der Moment dieses Aufhörens auch eigentlich einschneidend, oder? Weil du bist ja durch deine Karriere auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, warst nie viel daheim. Genießt es jetzt einmal angekommen zu sein, in Absam zu sein?
Ja, ich habe.
Opa zu sein, ja, mittlerweile.
Genau, ja. Ich habe das schon genossen, wie ich damals meine aktive Karriere beendet habe. Also, dass ich dann einmal auch während meinem Studium also relativ viel daheim war. Also, das waren die Zeiten, wo die Kinder auch klein waren. Da hätte ich das ja nicht wollen, dass ich da um und um fahre. Danach mit dem Job im Skiverband fährt man dann schon wieder ziemlich viel um und um.
Ja.
Also die Reisen sind für die Betreuer gleich wie für die Sportler.
Okay.
Und da habe ich dann auch gemerkt, jetzt ist es endgültig Zeit, dass ich mehr daheim bin.
Frau mitnehmen ist auch eine Option gewesen?
Nein.
Sie war ja ehemalige Skirennläuferin, oder?
Aber die Frau mitnehmen hätte geheißen, die Familie mitnehmen, weil die Kinder kannst du nicht allein daheim lassen. Und das ist, wenn man ab und zu zuschauen, das hilft schon auch, dass man ab und zu mal daheim
pusht, ja.
Aber in Wahrheit ist man so auf die Dinge fokussiert, was wichtig sein für den Sport, dass man keine Zeit hat für Familie und Frau und.
Aber es ist halt dann doch ein gemeinsamer Nenner, wenn man gerade auf deine Familie schaut. Schnee, Winter und die zwei Bretteln, die sind, glaube ich, für alle bedeutend. Die Frau als ehemalige Skirennläuferin, oder?
Ja, genau.
Die Sieglinde. Winkler dazu mal, oder?
Richtig.
Und eben auch der Nils Vettori ist mit meinem Bruder ja zusammengesprungen, ist aber jetzt in Zürich. Na, wo ist der Nils?
Das ist der Felder Björn.
Der Björn ist in Zürich.
Genau, der Nils hat Medienwissenschaften studiert und ist jetzt beim Ski Austria Magazin und ist dort also mit dem Herrn Feudl bei der Redaktion und für das Heft
zuständig. Cool. Ja. Schön. Ist aber selber Kombinierer gewesen.
Ja, genau.
Und die Tochter, Marion, Sprungrichterin.
Genau.
Das ist ja richtig cool. Aber ist sie selber auch gesprungen?
Nein, die Marion hat also nie diesen Sport betrieben, Gott sei Dank.
Die hat sich immer nur angeschaut
quasi. Ja, genau, die wertet das selber.
Interessant. Und das ist sie aber... Also hauptberuflich?
Nein, das macht sie leider zweimal im Jahr.
Okay.
Nein, das geht nicht.
Das geht nicht. Kann man Sprungrichter hauptberuflich machen? Das ist einfach nur zu den einzelnen Events, also im Winter quasi, im Sommer ist ja dann...
Da gibt es eine Einteilung, wo man halt werten kann und wo man auch Zeit hat. Und dort wird man dann eingeteilt.
Aber man muss nicht zwingend Springer gewesen sein selber?
Nein, die meisten sind keine Springer gewesen.
Man bewertet ja den Sprung selber, oder? Wie man abspringt am Schanzentisch. Dann den, also
der, wie Absprung, raussegelt. Der Absprung wird in Wahrheit nicht bewertet. Es gibt also die Kriterien sind vor allem der Aufsprung auch.
Ja.
Also der Telemark-Absprung ist für die Gesamtpunktezahl also sehr entscheidend. Da gibt es eben, wie das System zusammenläuft, wo sind die Hände, das wird bewertet.
Also die müssen schön parallel nach außen
Genau,
sein,
das ist
oder?
symmetrisch und also ohne Skifehler, ohne Wackler, das sind die
Okay.
Dinge, ja.
Aber ist die Marion dann jetzt zum Beispiel bei der Vierschanzentournee dabei gewesen?
Nein, bei der Vierschanzen, aber jetzt wartet sie in Seefeld bei den Kombinierern.
Okay.
Also durch die zwei Kinder natürlich eher das, was nicht weit weg ist.
Ja. Okay, also dieses von außen beobachten ist ja da wichtig. Hast du ja im Prinzip dann auch gemacht als Kommentator bei?
Kommentator war ja auch eine Zeit, ja. Das war unmittelbar, nachdem ich aufgehört habe, habe ich gemeinsam mit Dirk Thiele bei Eurosport
Genau.
kommentiert.
Das habe ich sogar noch im Ohr.
Ja.
Das ist echt cool. Gern gemacht.
Das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ja. Ich war damals bei Kneißl Dachstein Produktmanager und habe da sozusagen, wenn ich Zeit gehabt habe, immer ein bisschen mitkommentiert. Das war insofern auch sehr spannend, weil wir das immer von Paris aus gemacht haben. Also die
Schön.
Reise nach Paris war oft länger, als wie dort, wo die Schanze war, aber das ist technisch einfach so vorgesehen gewesen. Und das hat mir auch ein bisschen einen
Und
Abstand gegeben. Das war aber auch wirklich spaßig, hat mir schon taugt.
Paris ist halt auch eine schöne Stadt.
Ja,
Nimmt mal wieder was mit.
nimmt mal wieder was
Hast
mit,
auf
ja.
jeden Fall viel gesehen, ja. Und Marketingleiter der Nordischen beim ÖSV bist du auch gewesen. Wie hat das ausgeschaut? Also, was waren da die Aufgaben dann? Wie bist du da
Am
vorgegangen?
Anfang waren das eigentlich zu viele Aufgaben, weil das hat bei der Pressebetreuung angefangen und hat dann bei die Sponsoren und bei Individualsponsoren hat das aufgehört. Also das war dann für alle nordischen Disziplinen, also war auch der Langlauf dabei. Und das war kaum zu bewältigen.
Das glaube ich. Da
Jetzt
braucht es
sind
schon.
da mehrere Menschen zuständig, das ist viel
Ja,
besser.
das alles vorher an. Wahnsinn.
Ja, aber das ist halt auch ein Verdienst vom Präsident Schröcksnadel, der diese Mittel zur Verfügung gestellt hat, dass man dann also diese verschiedenen Bereiche dann besetzt hat.
Es ist halt auch.
Weil einer allein geht, das geht sich irgendwann einmal nicht aus.
Vor allem ist das Feld ja so gewachsen mit den ganzen sozialen Medien. Man
Ja,
muss ja
jetzt ist
alles
es normal,
bespielen.
ja, jetzt geht's.
Verrückt. Szenarisch. Bist du selber auf den sozialen Medien aktiv?
Nein, überhaupt nicht.
Verstehe. Gott sei
Nein.
Dank, ferngehalten.
Nein.
Geht da nichts ab, oder?
Nein, da geht mir echt nichts ab. Also ich bin da eher konservativ. Und ich lese auch immer lieber nur ein Büchle, bevor ich da so ein elektronisches Kindle hast, genau.
Der Kindle.
Ja.
Was für Buch liegt gerade bei dir daheim? Was liest du aktuell?
Momentan aktuell liegt der Krimi.
Generell Krimi-Liebhaber.
Na, nicht unbedingt. Na, aber ich habe jetzt momentan jetzt nicht die große Phase, weil doch einiges zu tun ist und lesen würde dann eher, wenn ich mehr Zeit habe.
Es ist einfach entspannend lesen.
Ja.
Man taucht in eine ganz andere Welt ein, oder?
Ja.
Das ist echt schön. Ja, lieber Ernst. Das war mal schon ein spannender Eindruck in dein Leben. Wir haben immer noch so eine kleine Aktivität, weil in der Stuben dort man ja normalerweise auch spielen, oder? Bei uns in Tirol kennt man so. Deshalb haben wir ein Spiel entwickelt, das heißt Stubengemurmel. Da sind jetzt vier Murmeln drinnen und du ziehst eine. Und das ist dann irgendein Spiel, was ich dir dann jetzt präsentieren darf. Wenn du
Okay.
Lust drauf hast. Für die letzten Minuten. Bitte schön einmal
Ist
ziehen.
der Watten dabei oder was?
Die Schwarze. Wir haben nämlich schon mal nie wieder gespielt. Da tut man sich auch immer gegen eine Sache entscheiden. Ich habe das Ganze jetzt aber im positiven Sinne umgewandelt in entweder oder. Du suchst dir eines der zwei Dinge aus, das du lieber machen würdest. Also du entscheidest dich aktiv gegen ein anderes. Okay?
Ja.
Das sind jetzt 10 Sachen. Okay, erstens.
Also ich entscheide mich dagegen.
Na, du entscheidest dich jetzt für das, was du machen würdest.
Okay.
Okay? Erstens auf einem Drachen reiten oder auf einem Einhorn?
Drache.
Also Game of Thrones Fan.
Na, weil die fliegen dort.
Ja, perfekt. Wobei Einhörner keine Flügel haben.
Aber Einhorn wäre natürlich auch spannend, wobei das Horn vielleicht ein bisschen gefährlich ist, wenn es.
Wenigstens zum Festhalten. Na, aber das ist ein gutes Argument. Mit dem
Ja.
Drachen fliegen. Zweitens. Entweder allein verschollen in einem Gebirge oder gestrandet auf einer einsamen Insel.
Also da stelle ich mir eine Insel jetzt vor, wo es Wasser und alles gibt, dann würde ich jetzt einmal lieber auf der Insel sein.
So richtig Hitze und Sonne.
Ja, und dann Baum und Schatten finden und vielleicht gibt es auch Kokosnüsse oder was.
Und eine kleine Bar oder so.
Ja, genau.
Massage.
Also ja.
Also lieber einsam auf der Insel. Dann drittens, lieber extrem schlau sein oder ein extremer Glückspilz?
Schlau sein ist glaube ich, besser.
Ich glaube, wahr. Weil da kann man es auch schon schalten.
Aber wenn man das Glück verlässt, dann kannst du dir selber nicht mehr helfen.
Dann ist blöd. Viertens, bei einer Talentshow singen müssen oder vortanzen?
Das ist jetzt hart, aber da würde ich lieber tanzen.
Aber das mit dem Singen haben wir ja schon geklärt, ja, gell?
Das.
Würdest du lieber unter Wasser atmen können oder fliegen können?
Mir war Sport interessant. Nachdem ich vorher mit dem Drachen fliege, ja, könnte ich jetzt.
Ich kann das sagen, oder? Ja. Dann hast du Sport irgendwie.
Genau.
Dann Nummer 6. Schlechter Haarschnitt oder schlimme Haarfarbe?
Schlechter Haarschnitt.
Was war zum Beispiel die schlimmste Haarfarbe für dich?
Also die klassischen Haarfarben sind mir komplett wurscht. Also wenn einer blond, schwarz, grau, was immer. Auch wenn man keine Haare hat. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn ein Mädel einmal violette Haare hat oder ein Bub.
Muss man auch durchmachen.
Nein, ja, ist man komplett.
Und was war schlechter Haarschnitt? Glatze? Nein. Was wird dir nicht gefallen bei dir? Fokuhila?
Ja, zum Beispiel. Oder die Locken, die auch alle schon mal gehabt haben.
So Dreadlocks.
Alles haben wir durch.
Ernst Vittori mit Dreadlocks, das muss man sich vorstellen. Ja. Dann Nummer 7, die Zukunft kennen oder in die Vergangenheit reisen?
Boah, die Zukunft kennen, glaube ich, ist auch nicht einfach.
Ich glaube, das will man nicht mehr.
Nein, reisen wir in die Vergangenheit.
Also so Olympia oder so, oder?
Ja.
Zu dem Moment. Oder dahin vielleicht.
Genau.
Ha? Ja. Holmenkollen. Dann Nummer 8, Freundschaftstattoo oder Freundschaftspiercing? Nimm an, also, die zusammen.
Also eher ein Tattoo.
Ein Tattoo. Und was wäre das? Initialen oder irgendwas als Symbol?
Also da hätte ich jetzt, da müsste ich vorher den Katalog anschauen. Aber es war, glaube ich, eher so ein Symbol.
Vorschlag, wenn Sie in 10 Jahren immer noch so gut befreundet seid, da an die Felder und du nachher, du hast zwar so Ski wie so ein Kreuz auf Sprunggelenk.
Tattoo. Genau, zum Beispiel.
Und dann machen wir nochmal ein Interview mit Video, dass wir es auch sehen. Perfekt. 9. Auf eine Tarantel aufpassen müssen oder ein Krokodil füttern?
Krokodil füttern.
Okay.
Aber von der Mauer oben.
nein, das geht nicht direkt davor. Hast du Spinnenangst?
Nein, aber. Ich muss sie jetzt nicht wirklich da auch krabbeln lassen.
Das Wuseln, gell? Nein. Das ist nicht ganz Nein. toll. So, und jetzt das Letzte. Skispringen oder Langlaufen?
Jetzt Langlaufen.
Eindeutig.
Ja, eindeutig, weil Skispringen ist ein Teil meines Lebens, aber vergangen. Also jetzt noch einmal Skispringen würde ich mich nicht reizen. Das heißt nicht, dass das nicht ging, Nein. weil es gibt sehr wohl Senioren-Skispringen, aber da habe ich überhaupt keine Motivation dafür.
Und Langlaufen geht ja jetzt gerade super.
Langlaufen ist eher Skiwandern mittlerweile bei mir, aber das tue ich wirklich selten.
So richtig gerne. Gemütlich, oder?
Ja, Wiesenhof, ganz schön. Maha. Langsam.
Beste Läupe.
Ja.
Jetzt geht es ja Gott sei Dank wieder.
Das ist eigentlich immer gegangen jetzt.
Echt? Zwischen was mit eisig?
Gut, ja, eisig ist schon. Aber das ist eh so flach, dass das nicht ja. weiß Gott wie.
Ja, cool. Jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage. Zombie-Apokalypse oder Vampirüberfall?
Boah, dann nehmen wir die Vampire. Zombies sind noch einmal so irgendwie schräger. Das
mag ich dich noch lieber ernst. Ich bin auch so ein Vampir-Fan. Na cool. Ja, das war mein Stummgemurmel. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
War nett. Danke vielmals.
Danke für den Einblick in dein wunderbares Leben.
Ja.
Bleib so cool. Bleib so locker. Das ist richtig angenehm, mit dir quatschen.
Ja, das kann ich nur zurückgeben.
Das freut mich.
Ja.
Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir noch zu deinem Lieblingsplatzl.
Genau.
Und der Gisel. Mhm. Alles Liebe, Ernst.
Danke.
So bleiben.
Ebenfalls.
Das war Wie wird man? Der Lebenslauf-Podcast. Eine Produktion von Stubenhocker und mir, Sabrina, in Zusammenarbeit mit Innsbruck Tourismus. Einmal im Monat erscheint Wie wird man? Jetzt gleich abonnieren und keine Folge verpassen.